Wenn ich jetzt sozusagen jemanden in meiner unmittelbaren Nähe habe, der gerade einen Strombedarf hat, in der Sekunde, wo ich es erzeuge, oder der Markt ist ja in Viertelstunden unterteilt, also in der Viertelstunde, was erzeugt wird, dann ist es der beste Weg, den Strom dorthin zu leiten. Ja? Weil sozusagen das einfach jetzt zentral einzuspeisen, in dem Sinne, dass ich einen Energieversorger verkaufe, ist eigentlich keine gute Möglichkeit oder Lösung, weil der hat ohnehin zu viel Strom, der hat ja selber eigene Anlagen und der wird daher auch nicht viel zahlen wollen dafür.
Herzlich willkommen zu Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir sprechen hier über das Klima, über die Klimawende, über Projekte und Perspektiven und das immer mit dem Motto Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. Und ganz konkret geht es heute wieder mal um unser Stromsystem, das sich ja in einem fundamentalen Wandel befindet. Statt wenigen Kraftwerken, von denen der Strom in eine Richtung fließt, haben wir heute viele kleine Erzeuger. Viele sind Abnehmer und Erzeuger gleichzeitig. Das neue Stromsystem, kann man sagen, ist oder wird immer dezentraler. Und was das genau heißt, was das bringt, nämlich Chancen und Herausforderungen, darum geht's heute im Podcast. Mein Name ist Christian Cimitesch und ich spreche heute mit Peter Gönitzer, der ehemalige Chef der Wien Energie und dann Gründer eines Energie-Startups Nobile. Danke, Herr Gönitzer, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen mein Wissen teilen darf. Vielleicht darf ich mich persönlich noch ein bisschen vorstellen, ein bisschen
bitte,
näher.
Ja.
Im ersten Schritt. Ich bin seit über 20 Jahren in der Energiewirtschaft tätig, ursprünglich vom Background, also vom gelernten Beruf, wenn man so möchte, Betriebswirt, studiert auf der Wirtschaftsuni in Wien, habe dann sehr viele Finanzierungsprojekte strukturiert in meinen frühen Anfängen meiner Berufskarriere und bin dann relativ rasch sozusagen in das Energiefeld gewandert. Habe dort im Konzern Wiener Stadtwerke Wien Energie die Konzernstruktur federführend und leitend auf neue Beine gebracht. Damals ist auch die Wien Energie in der heutigen Form entstanden. Ja, und durfte das Unternehmen dann mehrere Jahre lang leiten, bis ich für mich dann die Entscheidung getroffen habe, eigentlich selbst gern Unternehmer zu werden. Das war eine Zeit, wo ich gesehen habe, dass es im Energiemarkt viele neue Chancen, Innovationen gibt, wo man sich aber verdammt schwer tut in der Struktur eines traditionellen Energieversorgers, wo es halt Bestandskunden gibt und damit auch gute Cashflows, sehr rasch sozusagen auf diese neuen Möglichkeiten aufzuspringen, die auch ein bisschen andere DNA erfordern, die Flexibilität, die Schnelligkeit erfordern. Und da hat ein großer Tanker, wenn ich das so sagen darf, wie die Windenergie natürlich Probleme, in diesen Modus zu kommen. Ich habe für mich damals die Entscheidung getroffen, ich möchte sozusagen selber Unternehmer werden. Das ist jetzt mittlerweile 6 Jahre her. Und damals gemeinsam mit meiner Gründungspartnerin Lorena Skilian die Nobile gegründet. Anfangs sehr stark beratend am Energiemarkt tätig. Jetzt viel mehr oder eigentlich schwerpunktmäßig bauen wir dezentrale Versorgungsmodelle, Stromversorgungsmodelle, haben dazu auch eine Plattform, also eine Technologie entwickelt, mit der wir das alles managen, monitoren, abrechnen, steuern. Ja, und sind derzeit in Österreich, aber auch im deutschen Markt tätig.
Also man kann sagen, von Ihrer Geschichte her jetzt ein bisschen vom Tanker, haben Sie schon gesagt, vom Tanker zum Schnellboot.
Ja, oder absolut,
vom Platzhirsch zum Herausforderer, kann man das so sagen?
Kann man absolut so sagen. Es ist ja spannend. Man merkt dann ja selber, was an mir liegt. Ja, also ich glaube, ich bin eher der Schnellbootfahrer als der Tankerkapitän. Und natürlich ist es eine schöne Sache, selbst ein Unternehmen aufzubauen. Wir haben mittlerweile ca. 50 Mitarbeiterinnen hier am Standort in Wien und teilweise in Deutschland. Ja, und es ist schon toll, wenn sowas entsteht und das mitzuerleben von der Gründungsidee bis zum ersten Produkt, bis zu den ersten Kunden, dann das Wachstum zu begleiten. Eine Finanzierungsrunde haben wir gemacht mit Venture Capital Fonds im Jahr 2024. Auch für mich, obwohl ich sehr viel Finanzierung gemacht habe, eine komplett neue Herausforderung, weil natürlich konventionelle Finanzierung anders ausschaut als Venture Capital Finanzierung. Viel gelernt, und tagtäglich sozusagen lerne ich dazu und es macht Spaß. Und am meisten Spaß macht es aber, wenn wir unseren Kundinnen und Kunden helfen können, um einfach Stromkosten zu sparen und mit den eigenen Möglichkeiten, Modellen ein Optimum herauszuholen.
Was sagt der ehemalige Arbeitgeber dazu, dass Sie jetzt ja schon noch in Konkurrenz treten?
Ja, also teilweise sind wir in Konkurrenzsituation. Ich meine, das ist auch ganz normal im Wirtschaftsleben, glaube ich.
Ja, also Ecolution ist sehr dafür, dass es einen guten, gesunden Wettbewerb gibt.
Ich war
gibt,
immer
ja.
für Wettbewerb, weil Wettbewerb ist eigentlich das Gesündeste, was es gibt. Wenn man sozusagen keine Herausforderer hat, dann bleibt man selber sozusagen nicht, wenn man so möchte, an der Base, also an Puls der Zeit und strengt sich nicht jeden Tag an. Das ist eigentlich gesund. Und deswegen leben wir das Motto, ja, miteinander zusammenarbeiten, aber auch im Wettbewerb stehen. Und auch mit der Wien Energie im Prinzip gibt es ein paar spannende gemeinsame Projekte. Ich glaube, das war zwar überraschend, wie ich damals sozusagen abgetreten bin, also weil viele gesagt haben, sowas macht man nicht, unter Anführungszeichen. Ich darf das so sagen hier jetzt im Podcast, weil es doch vielleicht noch nie passiert ist in der Form. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile ist das ein gutes Verhältnis und ja, glaube ich, passt ganz gut für beide Seiten.
Und man kann gleichzeitig in Konkurrenz stehen, aber auch Kooperationen haben.
So ist es. Es gibt Serviceleistungen von unserer Seite, die auch ein großer Energieversorger gerne in Anspruch nimmt. Übrigens nicht nur die Wien Energie, sondern auch andere Häuser. Und dann auf anderer Seite treffen wir uns halt auch dort und da beim Kunden. Und das muss man einfach, glaube ich, Fall für Fall beurteilen. Also ist ja ganz normal auch in anderen Branchen. Eigentlich ist es, passiert es wahrscheinlich in der Energiebranche viel zu wenig. Ja. Also wir leiden ja doch ein bisschen, das passt ganz gut ins Rahmenthema, unter der Marktstruktur in der Energiebranche ist halt so, dass der Markt, es gibt halt wenige Player am Markt, ist so jetzt ursprünglich vom ursprünglichen Design, damit überschaubare Situationen, Beziehungen, und das ist nicht unbedingt etwas, was für sehr viel Wettbewerb sorgt. Ja.
Wir haben ja schon eine Podcast-Folge gemacht mit Nathalie Hasdorf von der Bundeswettbewerbsbehörde, die ja voriges Jahr diesen Bericht mit der E-Control gemacht haben über die Wettbewerbssituation am Strommarkt. Und das ist ein Thema, das uns auch bei Ecolution stark beschäftigt. Mit vielen den klassischen Energieversorgern, die schon Verständnis haben, die, so wie Sie sagen, ein gelernter Betriebswirt, man kennt die Vorzüge der Marktwirtschaft. Aber manchmal genießt man natürlich auch das einfachere Leben, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist halt trügerisch, sage ich mal, weil es ändern sich ja, das Umfeld verändert sich, die Welt verändert sich rundherum. Und ich sage einmal, auf der Stelle zu bleiben, ist ja keine Erfolgsformel. Ja? Man wird ja dann früher oder später, heutzutage wahrscheinlich früher, überholt und kommt dann drauf, dass man sich in einer Position befindet, wo man einfach nur ganz schwer wieder rauskommt. Das ist dann sehr schmerzhaft. Das ist immer gut, nach vorne zu schauen und sich ständig weiterzuentwickeln.
Mhm. Dann reden wir doch mal über die Veränderungen, die es da jetzt gibt. Ich habe zum Einstieg ja schon gesagt, die Stromerzeugung wird dezentraler. Vielleicht beginnen wir das mal ganz grundsätzlich. Was bedeutet diese neue Dezentralität fürs Gesamtsystem Strom?
Fürs Gesamtsystem Strom bedeutet das, glaube ich, einen riesengroßen, enorm wichtigen Umbau, ja, weil das Stromsystem, so wie wir es heute kennen, und es immer noch weitgehend eigentlich so dasteht vor uns, ist ja ein System, was mehr oder weniger von großen Kraftwerken ausgehend, Kraftwerk Simmering oder auch an anderen Orten haben wir solche Kraftwerke, was in Mellach, bei Graz etc., von dort ausgehend sternförmig den Strom sozusagen zu den Kunden bringt. Ja, da gibt es halt große Autobahnen oder gab es große Autobahnen, die gehen zu den Industriebetrieben, da gibt es viele kleinere, die gehen zu den Haushalten und zu den KMUs. Und so eigentlich ist das Stromsystem gebaut, ursprünglich vor Jahrzehnten errichtet. Also wir haben ja Gott sei Dank ein Stromversorgungssystem, das sehr versorgungssicher ist. Das muss man schon unterstreichen, das ist eine gute Sache. Nur was jetzt natürlich passiert ist in den letzten Jahren und immer mehr passiert, ist, dass es natürlich total viel Sinn macht, dass man dezentral Anlagen baut. Ja, also beispielsweise typischerweise die Aufdach-PV-Anlage ist ja so ein Klassiker. Ja. Dort, wo es ein gutes Dach gibt, ja, macht es einfach Sinn, eine PV-Anlage in der Größenordnung zu errichten, dass man zumindest den Strom, der erzeugt wird, im Haus verbrauchen kann. Ja, das ist sozusagen aus meiner Sicht ein Rechenbeispiel und ein No-Brainer. Das wird in jedem Fall, wenn das die Statik des Dachs das hergibt und nichts dagegen spricht wie Denkmalschutz, eine wirtschaftliche Investition sein. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen, weil wenn sich das nicht rechnet unter gegebenen Voraussetzungen, dann muss da irgendwo ein Rechenfehler sein. Ja. Mhm. So, und so entstehen viele natürlich dieser Kraftwerke. Und dann gibt es natürlich noch dezentrale Speicheranlagen, weil es macht ja auch Sinn, die Überschüsse, die man hat, dann in Nachtstunden zu verschieben. Ja, und dann gibt es natürlich auch das Thema des darüber hinaus noch weitere Überschüsse entstehen. Insbesondere dann, wenn sehr viel Sonne da ist. Aber Ähnliches haben wir natürlich auch mit vielen Windkraftwerken, ja, die ganz ein wichtiges Rückgrat auch unserer Stromversorgung werden. So wie wir es schon sehr lange eigentlich von den Wasserkraftwerken kennen, wo wir ja viele haben, auch sehr kleinere. Und das bedeutet einfach im Ende, dass der Strom in viele Richtungen fließt. Ja, also nicht mehr zentral von großen Kraftwerken, sternförmig quasi zum Kunden, sondern vom Kunden zurück an die Trafostation, ins Umspannwerk zu anderen Kunden und so weiter. Und dass wir auch natürlich Situationen haben, wo wir tendenziell zu viel Strom haben im System, weil einfach ja im Sommer, Sommerstunden, Sonntag zu Mittag zum Beispiel, im Sommer wäre es ein Klassiker, zu wenig Verbraucher am Netz sind. Und damit muss das Netz umgehen können. Damit quasi muss man aber auch schauen, dass man intelligent das steuert. Und damit, glaube ich, macht es sehr viel Sinn, das Netz an sich in ein Smart-Netz, ein digitales Netz zu verwandeln. Ja, und da führt auch kein Weg dran vorbei, weil die neuen Möglichkeiten, die wir ja schon seit einigen Jahren haben, bieten dir viel an Flexibilität und die Möglichkeit, einfach diesen Strom zu nutzen. Und vielleicht ein Satz noch, es muss auch ganz klar sein, dass der lokal erzeugte Strom, also der Strom aus der PV-Anlage, der Strom aus dem Windkraftwerk, oder auch der Strom aus dem Kleinwasserkraftwerk, dass der natürlich eindeutig der billigste ist, weil er in der Sekunde, wo er erzeugt hat, de facto nur ganz, ganz wenig, wenn überhaupt, irgendwelche variablen Kosten auslöst. Ja? Weil der Primärenergieträger, Sonne, Wind, Wasser, ist einmal gratis, der ist da. Und natürlich, wenn die Anlage errichtet ist, fallen kaum mehr Kosten an, Wartungskosten. Und damit ist der Strom in der Sekunde, wo er erzeugt wird, unschlagbar billig.
Und jetzt haben Sie schon gesagt, Strom bleibt manchmal über.
Ja.
Bei der Solaranlage, die man selber am Dach hat, braucht man ihn nicht unbedingt dann, wenn er erzeugt wird. Betriebe, die ihre Firmenhallen oder Firmenparkplätze mit Solar bestücken, erzeugen am Wochenende Strom, wo sie ihn wahrscheinlich nicht oder nur kaum brauchen. Genau. Oder auch Gemeinden, die den Bauhof überdachen, was ja viele schon gemacht haben, haben auch meistens am Wochenende weniger Bedarf. Und jetzt könnte man diesen Strom ja einfach dem Nachbarn zur Verfügung stellen oder den Gemeindebürgern oder genau, den Mitarbeitern der Firma, wie auch immer. Also das sind ja Gedanken, die waren ja in der alten Stromwelt völlig unvorstellbar, oder? Und jetzt gibt es das und damit sind wir halt beim Begriff Energiegemeinschaft,
so ist
über
es,
das also wir heute, glaube ich, sehr ausführlich
absolut
reden sollten.
Genau, richtig. Also das Thema, im Englischen heißt es ja Energy Sharing, also ja, das trifft es, glaube ich, sehr schön, weil wir leben ja auch in einer Sharing Community immer mehr und es werden nicht nur Informationen geteilt, es werden nicht nur andere Dinge geteilt, es werden vor allem auch, wird auch Energie geteilt heutzutage, also geshared. Und das macht total viel Sinn, weil wenn ich jetzt sozusagen jemanden in meiner unmittelbaren Nähe habe, der gerade einen Strombedarf hat, in der Sekunde, wo ich es erzeuge, oder der Markt ist ja in Viertelstunden unterteilt, also in der Viertelstunde, was erzeugt wird, dann ist es der beste Weg, den Strom dorthin zu leiten. Ja? Weil sozusagen das einfach jetzt zentral einzuspeisen, in dem Sinne, dass ich einen Energieversorger verkaufe, ist eigentlich keine gute Möglichkeit oder Lösung, weil der hat ohnehin zu viel Strom, der hat ja selber eigene Anlagen und der wird daher auch nicht viel zahlen wollen davon. Ne? Und das Schöne ist aber auch, wenn man es jetzt dezentral verteilt, so in quasi nahe Bereich, ja, dann kann man auch Anreize schaffen, dass zum Beispiel der Möglichkeiten hat, seinen Stromverbrauch anzupassen an die Erzeugung des Nachbarn, dass er gerade dann quasi verbraucht, wenn der Nachbar erzeugt. Ja. Das ist einmal die eine Möglichkeit. Das heißt, das führt dann auch dazu, dass man nicht nur quasi den Strom weitergibt, vielleicht ein bisschen mehr was davon bekommt auch, als dass man es einfach nur einspeist, sondern vor allem auch, dass man das Netz entlastet. Ja. Weil dann plötzlich ist ein Verbraucher da, das heißt, das Netz hat die Spannung nicht mehr auszuhalten, um das einfach zu sagen, sondern Strom fließt ganz einfach zum Verbraucher. Ja. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Das und kann auf einer relativ niedrigen Netzebene genau, natürlich noch, weil ein Bestreben fürs Gesamtnetz muss ja sein, möglichst wenig auf den höheren Netzebenen zu haben, genau, weil dort der Ausbau halt genau, wirklich eine Herausforderung
absolut,
ist.
Absolut, absolut total richtig, weil wenn man schon bidirektional, das ist ja bidirektional, das Netz denkt, dann natürlich ist es gut, dass diese Flüsse auf den untersten Ebenen stattfinden und nicht über die Umspannwerke ins Übertragungsnetz gezogen werden und die Hauptquasi-Leitungen belasten. Vor allem ist es dort auch immer sehr, sehr teuer, dort auszubauen. Ja. Schwierig. Dauert lange, kennen wir ja von den Umweltverträglichkeitsprüfungen.
Salzburg-Leitung, zum Beispiel. Ewige Zeiten, also, aber endlich gibt sie ja.
Also da sind wir jetzt genau bei dem Thema, dass einfach dieses Verteilnetz, ja, damit natürlich enorm aufgewertet wird von der Bedeutung her und damit diese Nutzung des Verteilnetz, die Flexibilität dort auch eine große Bedeutung kommt. Ja. Und diese Energiegemeinschaften, wie auch quasi Direktlieferungen, ja, auch das ist möglich, ich kann ja auch eine 1-zu-1-Beziehung knüpfen, Peer-to-Peer heißt das jetzt in Zukunft mit dem neuen Gesetz, die sind dort extrem sinnvoll und schaffen sozusagen Erleichterung, erstens einmal beim Erzeuger, weil er kriegt mehr für seinen Strom, zweitens beim Verbraucher, weil er zahlt ein bisschen weniger, als wenn man es direkt von Energielieferanten bezieht, drittens fürs Netz und viertens der schöne Effekt, es hat auch eine entlastende Wirkung, das ist halt mittel- bis langfristig auch sozusagen auf Marktpreisschwankungen, weil die extremen Spitzen dem Markt, dem Großhandelsmarkt entzogen werden. Das heißt, es können eigentlich nur alle gewinnen, indem man Energy Sharing forciert und ausbaut.
Und wie funktioniert jetzt so eine Energiegemeinschaft? Sie funktionieren ja schon, gibt es schon seit einigen Jahren. Genau. Wir haben 6.500 ungefähr in Österreich inzwischen. Das kommt mir eh, danke, dass Sie es gleich bestätigen, kommt mir ziemlich viel vorher. Wie funktioniert das jetzt konkret?
Ja, dazu vielleicht eine kurze, ich glaube, das passt ganz gut rein, Anekdote. Ich wurde ja vor, damals, als das Gesetz geschaffen worden ist, es war im 2021er Jahr, das Erneuerbare-Ausbaugesetz ist ja mehr oder weniger, wenn man so möchte, das Gesetz, mit dem Energiegemeinschaften am österreichischen Strommarkt eingeführt worden sind. Damals hat mich jemand am Podium gefragt, na, was glauben Sie, wie viele Energiegemeinschaften wird es geben, ja, in 3-4 Jahren? Und ich habe damals gesagt, 5.000. Ja, haben mich allen ausgelehnt und man hat mich ein bisschen belächelt. Ja. So, jetzt haben wir 3, 4, 5 Jahre, jetzt haben wir 6.500, also ich war sogar noch ein bisschen konservativ in meiner Schätzung. Und das zeigt einfach nur, wie spannend das Modell ist. Ja. Da gibt es unterschiedliche Größenordnungen, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Es gibt ja sowas wie Nachbarschaftsmodelle, über das haben wir gesprochen, wo sich 1, 2 Nachbarn, Familien den Strom teilen, ja, den sie gegenseitig erzeugen. Und dann gibt es aber auch ganz andere Modelle, wie beispielsweise größere Gemeindemodelle, also viele Gemeinden, erkennen das für sich und ihre Betriebe als lokalen sozusagen Energieversorger, der geschaffen wird auf Basis der Energiegemeinschaft und beginnen dann später dann auch lokale Betriebe oder auch Haushalte einzubinden. Also da haben wir sehr viele Beispiele, die dann über 1.000 Mitglieder haben und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch so Businessmodelle, sage ich gern, wo einfach ein Industriebetrieb oder auch sehr gerne Immobiliengesellschaften, ja, und andere gewerbliche Betriebe, die mehrere Standorte haben oder viele Standorte haben, für sich erkennen, dass es einfach Sinn macht, all diese Standorte in so ein Versorgungsmodell zu packen und für sich selbst eine Energiegemeinschaft zu bauen. Ja.
Die sind aber dann nicht mehr im lokalen Netz, nein, oder? Also die müssen dann schon das Übertragungsnetz nutzen.
Deswegen unterscheidet man auch zwischen der erneuerbaren Energiegemeinschaft, die gibt es lokal und regional.
Ja, die Begriffe müssen wir glaube ich, jetzt einmal gut klären und abgrenzen. Ja, die erneuerbaren Energiegemeinschaften, die Bürgerenergiegemeinschaften, aus meiner Sicht ein irreführender Titel.
Der ist sehr irreführend.
Die sind, wo die Unternehmen auch dabei sind.
Genau.
Aber sie können das besser.
Das ist sozusagen das
und überregional. Die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen sollte man dabei auch mitdenken.
Das ist sozusagen, wenn man jetzt von der Größe her beginnt, ist die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage das Kleinste. Das ist sozusagen in einem Objekt, ja, wo praktisch am Dach muss in der Regel eine PV-Anlage sein, gibt es eine PV-Anlage, darunter gibt es mehrere Parteien oder Unternehmen oder Mitglieder, die PV-Anlage gemeinschaftlich nutzen. Deswegen auch gemeinschaftliche Erzeugungsanlage ist recht einfach einzurichten. Dazu reicht sozusagen ein zivilrechtlicher Vertrag, der eben diese Stromverteilung regelt und muss es registrieren. Ja, also das ist etwas, was in der Regel dann wir auch als Nobel übernehmen, wo man einfach den Errichter, den Gründer quasi begleiten, sodass das alles funktioniert, weil es muss dann ein Vertrag mit dem Netzbetreiber geschlossen werden. Es sind aber alle Standardverträge, ist sehr easy, wenn man das einmal gemacht hat. Und es muss das auch registriert werden beim Portal der Netzbetreiber, beim sogenannten elektronischen Datenaustausch oder EDA-Portal. Aber es ist sonst nichts zu tun. Das wird dann abgerechnet mit Tarifen, die man vereinbart in dem Vertrag. Ja, und das läuft so durch. Und das Schöne daran ist, weil die Energie vom Dach kommt, ja, ist es so wie in einem Einfamilienhaus. Ich zahle sozusagen dann dafür keine Netzkosten und keine Abgaben. Und da reden wir in einer Größenordnung, man sagt, so ein Gesamtkostentarif ist so bei, wenn man jetzt ganz, ganz billige Tarife sich anschaut, in Summe bei 25 Cent pro Kilowattstunde. Dann kann man sagen, dass mindestens die Hälfte der Kosten entfällt, weil die Hälfte der Kosten mindestens, sind vielleicht sogar eher 2/3, sind Netzkosten und Abgaben. Also super spannend. Das heißt, ich habe statt 25 Cent, wenn ich das so durch runterrechne, dann habe ich dann meine 8 bis 10 Cent. Ja? Vielleicht 12, weil wahrscheinlich will der Anlagenbetreiber auch noch was verdienen. Ist ja auch fair, dass man sich die Vorteile teilt.
Ja, ja? Klar.
Und so, glaube ich, hat man ein super Modell.
Aber halt nur in der Zeit, wo die PV-Anlage produziert, genau, oder?
Für die
eventuell Stunden. Kann man noch einen Speicher dazu geben, dann, genau, dann kann man es ausweiten. Aber grundsätzlich hängt dieses Haus, diese Wohnungen noch am Stromnetz und,
korrekt, ja,
in der Nacht kann man trotzdem Strom aus dem Netz beziehen.
Das bedeutet,
oder?
Auch, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass man weiterhin einen Energielieferanten braucht. Das, ja, heißt, natürlich gibt es ganz normal weiterhin jemanden, der dann, wenn die Erzeugungsanlage oder der Speicher nicht liefert, quasi den Reststrom liefert. Ja. Ja. Der Reststrom in solchen Fällen ist sozusagen der mehrheitliche Strom, weil in der Regel mit einer PV-Anlage am Dach, hängt natürlich von den Größenordnungen ab, aber wird man eher so in Richtung 20-30% Versorgungsgrad kommen. Das heißt, ich muss dann entsprechend 70-80% noch vom Energielieferanten beziehen.
Aber ein Drittel von meinem Strom kriege ich super billig.
Und vor allem das Schöne ist, das darf man nicht vergessen, ich kopple mich ja dann auch sozusagen komplett von den Marktentwicklungen ab. Ja? Weil das ist etwas, was wir immer sehr stark propagieren. Ja? Merit Order ist ja in aller Munde, also diese böse Formel, die aber eigentlich rein volkswirtschaftlich ganz logisch ist, muss ich nebenbei dazu sagen. Ja? Ich weiß, es kommt böse an, wenn man als Konsequenz hat, dass halt der Gaspreis oder das Gaskraftwerk den Strompreis bestimmt. Aber es ist eigentlich eine Logik, die jetzt volkswirtschaftlich zumindest ja, an den normalen Regeln folgt. Aber das Schöne ist,
die Merit Order kann ja eigentlich nichts dafür für die Verwerfungen,
nein,
am Gasmarkt.
Nein, nur mal sagen. Also da kommt ja sozusagen die Preistreiberei her.
Ja,
aber
das Schöne jahrzehntelang ist, hat das System niemand in Frage gestellt. Ja.
Das Schöne ist, dass so eine Energiegemeinschaft, sei es jetzt eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage oder erneuerbare Energiegemeinschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft, eigentlich einen eigenen lokalen Markt schafft. Ja? Das heißt, ich kann mich preislich, wenn ich das will, ja, wenn wir uns einig sind, können wir uns preislich vom Merit-Order-System abkoppeln. Ja, weil wir können vereinbaren untereinander, was sozusagen wirtschaftlich Sinn macht. Und bei einer PV-Anlage macht wirtschaftlich Sinn zu sagen, na, vereinbaren wir doch die Gestehungskosten plus Finanzierung plus vielleicht einen kleinen Aufschlag drauf, dass auch der Investor was verdient, was ja fair ist. Und dann haben wir eigentlich gestehungskostenorientierte Preise und nicht mehr quasi Merit Order. Ja? Das heißt, so ist auch eine Lösung, ein bisschen sich abzukoppeln von diesen Marktentwicklungen, die man nicht so gerne eigentlich in die eigene Börse importiert. Ja? Mhm. Gleiches bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft, jetzt gehen wir auf die nächste Stufe, die kann regional sein oder kann lokal sein. Lokal wird heißen, hinter einer Trafostation, also es ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, aber wir kennen alle Trafostationen, sind irgendwo auf den Straßen draußen oder am Land sieht man es dann auch besser. Und alles, was dahinter hängt, kann Teil sein. Das hat damit zu tun, dass man damit unterschiedliche Netzkosteneinsparungen hat, weil Trafostationen sind so neuralgische Punkte im Netz und dadurch werden die Netzkosten, also die sogenannten Netzebenen, eingeteilt. Ja? Und
da gibt's also da gibt es irgendwie nicht jetzt eine maximal Mitgliederzahl oder so, das, von dem ist es nicht beschränkt, ja, sondern beschränkt ist es, du darfst nur das Netz bis zur Trafostation nutzen.
Alle, die dahinter sind, dürfen teilnehmen.
Ja.
Und dann hat diese Gemeinschaft quasi die Klassifizierung lokale Energiegemeinschaft. Und dann gibt es halt Netzkosteneinsparungen, die in der Größenordnung von 60% sind, auf die variablen Teile. Es ist schon schön, ja, weil da reden wir dann bei Netzebene 7, also höchste quasi Abnahmestelle, also Haushalt oder Kleinbetrieb. Ja, da reden wir dann teilweise von Netzkostenersparnissen in der Größenordnung von 6 Cent oder so pro Kilowattstunde. Mhm. Also sind jetzt zwar nicht die vollen, wie wir es gehabt haben bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage, wo wir eher Richtung, ich sage mal, 10 Cent kommen, aber es ist schon schön, ja. Und die nächste Stufe wäre dann die regionale Energiegemeinschaft, die darf hinter einem Umspannwerk sein. Ja? Das heißt, alles, was sich hinter einem Umspannwerk befindet, alle jene dürfen teilnehmen. Alle muss ich einschränken, weil an Energiegemeinschaften, erneuerbaren Energiegemeinschaften dürfen große Unternehmen nicht teilnehmen. Das ist nach wie vor eingeschränkt. Aber sonst alle Rechtsträger, also KMUs, private Haushalte, öffentliche Rechtsträger sehr oft, ja, dürfen teilnehmen. Und die sparen sich dann, je nachdem, wo sie den Strom abnehmen, zwischen 30-60% ein. Ja. Also ergibt sich aufgrund dieser Netztarifierung, weil wenn ich natürlich weniger fürs Netz zahle, dann ist sozusagen auch der Abschnitt, der entfällt, relativ größer und ich habe eine höhere Einsparung. Das heißt, Betrieb spart sich ein bisschen mehr prozentuell ein, aber absolut weniger. Und der Haushalt hat diese 30%. Ja, da sind wir immer noch in der Größenordnung, das noch kurz, von 3-4 Cent pro Kilowattstunde.
Und Mitglied kann ich sowohl als Erzeuger als auch als Abnehmer sein.
Genau, also wenn ich eine Erzeugungsanlage habe, als Erzeuger, als Verbraucher so und so, weil ich ja Verbrauch haben werde, und dann hängt es natürlich sehr stark davon ab, wie diese Energiegemeinschaft an sich geschaffen ist. In der Regel gibt es Gründer, also die ja dann sich das überlegen, was macht Sinn, was für ein Modell soll es sein, reden wir von einem lokalen Versorgungsmodell für eine Gemeinde, also eher öffentlich, das dann aufgemacht wird, oder reden wir eher von eher einem anderen Fall, dass man eben eine betriebliche Struktur quasi versorgen möchten, dann wird man auch andere Kriterien haben. Also man sagt dann eben nur Unternehmer, weil das macht dann sonst keinen Sinn. Und dann wird man sich überlegen, na, welche Erzeugung baue ich ein, weil die Erzeugung ist natürlich immer relevant, weil so viel kann ich dann auch liefern. Und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, Dritte einzuladen, teilzunehmen, auch zum Beispiel dritte Erzeuger. Ja, muss ich natürlich tariflich was vereinbaren und sich einigen. Bei der Erneuerbaren Energiegemeinschaft, wie auch bei der Bürgerenergiegemeinschaft, besteht nach wie vor die Notwendigkeit, eine Rechtsform zu haben. Das heißt, man muss dazu einen Verein oder eine Genossenschaft, theoretisch kann man auch jede andere Rechtsform gründen, aber in der Regel wird das nicht Sinn machen, zu gründen, weil eben die sozusagen ein eigener Rechtsträger ist. Ja? Die hat dann auch so Themen wie, wenn sie groß genug ist, unterliegt sie auch dem Umsatzsteuergesetz. Das heißt, sie muss dann auch die entsprechend umsatzsteuerlich korrekt abrechnen. Wenn ich nicht unter Kleinunternehmerregelung falle. Ja. Aber es sind da Dinge, die zu tun sind. Es wird dort eigentlich dann ein kleines Unternehmen geschaffen. Ja. Aber auch das funktioniert. Also viele von diesen genannten 6.500, ja, sind auch wirklich Unternehmen im Sinne quasi dieser Unternehmereigenschaft und funktionieren und florieren und bieten für alle Teilnehmer Vorteile. Ja. So dass jeder ein bisschen was sozusagen für seine Situation, also Stromkostenersparnisse oder halt höhere Preise für die Anlage, für die Überschüsse mitnehmen kann, eigentlich gern dabei ist.
Und bei der Erneuerbaren Energiegemeinschaft müssen die Erzeuger alle tatsächlich 100% erneuerbar sein, oder? Das ist, glaube ich,
genau, wichtig. Genau, das ist ein wichtiges Kriterium. Also die Erneuerbare Energiegemeinschaft schränkt es auf erneuerbare Energie ein. Das ist auch im Wortlaut so zu entnehmen. Die Bürgerenergiegemeinschaft, das ist jetzt das überregional, ja, das ist die größte Form. Da dürfen auch große Unternehmen teilnehmen. Da gibt es dafür keine Netzkostenersparnisse bis jetzt, aber mit dem neuen Gesetz, mit dem ELWG, also Elektrizitätswirtschaftsgesetz, das jetzt mit 1.10. dann auch wirklich Gültigkeit bekommt, wird es auch hier im Nahebereich, also hinterm Umspannwerk, hinter der Trafostation, Einsparungen geben. Das muss aber erst tarifiert werden. Also warten wir noch auf die Netztarifverordnung dazu. Ich meine, dass die jetzt vom Sommer noch kommen wird. Und dann wird man auch hier die Ersparnisse haben. Also so gesehen, eine gute Entwicklung. Auch das neue Gesetz, glaube ich, ist für Energiegemeinschaften, wenn wir gleich zum neuen Gesetz überleiten, weil ich glaube, das
man hat ja, freilich, was sich da jetzt da ändert,
hoffentlich man verbessert. Man hat es ja günstiger Stromgesetz genannt, ja, wo eine gewisse Erwartungshaltung zum Ausdruck kommt, der man dann jetzt auch gerecht werden muss, sage ich mal. Aber das neue ELG bietet eine gute Basis auch für Energiegemeinschaften. Und einiges ist gestärkt worden, was schön ist. Einiges ist aber auch, was auch gut ist, systematisch geregelt worden, weil Energiegemeinschaften einer bestimmten Größenordnung müssen jetzt Organisatoren bestellen. Und Organisatoren sind halt die Betreiber der Energiegemeinschaften. Das ist zum Beispiel die Rolle, die wir als Nobile schon seit Jahren spielen und die jetzt durch das Gesetz sozusagen auch eine gesetzliche Verankerung bekommt, was wir natürlich sehr begrüßen, weil natürlich auch dann die Verpflichtungen klar geregelt sind. Und das Gute ist, also wir erfüllen die alle schon und können sozusagen unseren Kunden und Kundinnen sagen, macht euch keine Sorgen, das läuft weiter und ja, ist damit eine gute Basis auch für die Zukunft.
Das ist wahrscheinlich sowas wie zum Beispiel Kommunikation mit dem Netzbetreiber, oder?
Genau.
Und damit meine ich nicht telefonieren, sondern automatischen Datenaustausch, genau, dass das halt alles wirklich funktioniert.
Solche Dinge wie Datenaustausch in erster Linie, aber auch natürlich, dass man bestimmte Formvorschriften einhält, also Informationspflichten an die Teilnehmer über Tarif, über Bedingungen, ja, weil natürlich, wenn ich jetzt höre, 1.000 Mitglieder, habe ich ja erzählt, ja, das ist ja kein Hobbyanlage mehr, ja, sondern das muss ja professionell aufgezogen werden. Und diese Ansprüche an der Professionalität sind ja teilweise dann aus den Lieferantenverpflichtungen für Energielieferanten entnommen. Und da hat man, glaube ich, ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Also da sind wir sehr happy damit.
Und jetzt kann bei der Bürgerenergiegemeinschaft jeder dabei sein, vom Privaten bis zum Großunternehmen.
Ja.
Es kann in ganz Österreich sein und es können alle Energieträger
dabei
sein. Wieso macht man nicht die Bürgerenergiegemeinschaft Österreich?
Es gibt ja solche Bestrebungen.
9 Millionen oder die Unternehmen auch noch dazu, 12 Millionen Mitglieder.
Ja, sehr gerne. Also bin da sehr offen, das zu machen. Ich meine, ich glaube, es muss
aber
natürlich.
Ich nehme an, wenn noch niemand ernsthaft darüber nachdenkt, spricht doch was dagegen.
Es muss natürlich wirtschaftlich Sinn machen.
Ja.
Und das ist natürlich ganz klar die Menge an verfügbaren Erneuerbaren, weil es muss ja günstig sein, es soll ja attraktiv sein. Und in der Regel wird es nicht günstig sein, wenn ich dann dort ein Gaskraftwerk reinhänge, das sozusagen dann versorgt, weil dann werde ich viel höhere Erzeugungskosten, Gestehungskosten haben, weil ich natürlich in die Regionen, wo eben eine Photovoltaik erzeugt mit Gestehungskosten. Ich werde jetzt ein bisschen wirtschaftlich, glaube ich, ist aber wichtig, auch jetzt diese Eckparameter zu nennen. Also eine Photovoltaikanlage hängt ein bisschen von der Größenordnung ab, hat aber, man sagt, man berücksichtigt die Investitionen und die laufenden Betriebskosten, rechnet das quasi auf die Erzeugungsmenge um und kommt so auf Kosten für Cent pro Kilowattstunde. Dann bewegt man sich da in einer Größenordnung von für sehr günstige Anlagen vielleicht 5 Cent, bis in der Größenordnung von 7 bis 8 Cent pro Kilowattstunde. Ja? Das ist auf die Lebenszeit gerechnet. Wenn man jetzt auf den Großhandelsmarkt schaut derzeit, dann haben wir derzeit quasi einen Jahresdurchschnittswert, das ist der 25er-Wert von 10 Cent. Ja? Das heißt, das ist doch günstiger als der Durchschnittswert am Markt. Ja? Also das zeigt nur, dass eigentlich die Erneuerbare den Marktpreis tendenziell nach unten drückt.
Ja. Ja?
Windkraftwerke sind dann in einer Größenordnung, auch je nach Bauart, irgendwo zwischen 5, 6, 7 Cent vielleicht ältere zu verorten. Ja? Und Wasserkraftwerke vielleicht ein bisschen drüber. Da hängt es natürlich sehr stark auch von den Investitionskosten ab.
Also das heißt, und sehr unterschiedlich, weil wir die großen Kraftwerke in Österreich schon sehr lange existieren und damit abgeschrieben sind.
Ja, dann sind wir halt natürlich weit unten. Wenn man jetzt sagt, man hat eben kein Investment und es steht auch kein Reinvestment an, dann fällt man wirklich ganz tief auf bis zu 2 Cent runter. Oder?
Ja,
es und das natürlich.
Sie geben es nicht zu, aber der ehemalige Verbundvorstand hat das vor kurzem auch gesagt, dass er glaubt, dass sie um 2 Cent produzieren. Ja. Die und Kleinwasserkraft natürlich, die auch mehr erneuern muss und wo die Anlagen noch nicht so alt und noch nicht so gänzlich abgeschrieben sind, die sind natürlich ein bisschen höher. Ja.
Aber das kann man sich ja auch aus den Bilanzen rausrechnen und ist ja auch fair, das zu sagen. Ja. Und natürlich drückt es das Preisniveau sehr stark runter, weil Strom aus Gaskraftwerken mit CO2-Zertifikaten bepreist, da komme ich nie und nimmer in diese Größenordnung. Ja. Jetzt schon gar nicht mehr, weil man muss ja bedenken, für ein Gaskraftwerk brauche ich immer noch 2 Einheiten Gas, um eine Einheit Strom zu erzeugen. Und wenn jetzt natürlich der Gaspreis, wie wir jetzt gehört haben, Iran-Krise, Sperre der Straße von Hormuz, nachdenkt, dass der Gaspreis da um bis zu 40% gestiegen ist, dann bedeutet das ja einen doppelten Anstieg für den Strompreis, weil ich brauche ja 2 Einheiten Gas.
Ja.
Ja? Und das zeigt einfach nur, dass es nur über Erneuerbare langfristig gehen kann und dass man eben über Speicher und natürlich dann auch andere Themen wie Wasserstoff etc., die quasi auch letztendlich Speichermedien sind, und mit denen man dann so ähnliche auch Gaskraftwerke betreiben kann, dann, wenn keine Sonne scheint, dann, wenn kein Wind bläst, dann, wenn wir zu wenig Wasser haben, also so Dunkelflaute-Situationen mit geringer Wasserführung, die ja natürlich ganz schwierig sind, wie wir es heuer im Jänner zum Beispiel gehabt haben.
Haben wir heuer stark erlebt,
dass man dann eben das überbrücken kann. Und das muss, glaube ich, der Weg auf die Zukunft sein. Und das ist ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Faktoren. Da gehört die Technik dazu natürlich, dass man die richtigen Erzeugungsanlagen, Speichermedien hat. Da gehört aber auch quasi dazu, dass man ein sehr intelligentes Netz hat, das sehr flexibel diese Lasten verschieben kann, also Smart Grid, mit einer smarten Steuerung. Und da gehören auch die richtigen Organisationsformen dazu, damit man sich am Markt bewegen kann, wie Energiegemeinschaft. Weil Energiegemeinschaft bringt mehr Wettbewerb in den Markt. Ja? Es bringt kleinere Player rein. Ja? Es hilft einfach, dass sozusagen die Situation am Markt einfach eine ist, wo man als Kunde, als Haushalt oder als Unternehmer mehrere Möglichkeiten hat auszusuchen, für sich die beste Möglichkeit bestimmt und so sein kleines Optimum schafft. Und deswegen, wenn ich in die Zukunft blicke, sehe ich eine Situation, wo wir einfach unseren Strommix in Zukunft uns selbst bauen werden. Ja, da habe ich meine Photovoltaikanlage am Dach oder ich bin ein Teil einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage. Dann gibt es in der Nachbarschaft eine regionale Energiegemeinschaft, wo ich teilnehme. dann habe ich vielleicht noch eine Bürgerenergiegemeinschaft Österreich oder wie sie dann heißt. Und letztendlich habe ich einen Restbedarf, den mir der Stromversorger abdecken lässt. Aber ich habe mein Optimum erzielt.
Das heißt, ich kann auch in mehreren solchen Gemeinschaften Mitglied sein?
Genau, also aktuell bis zu 5.
Aha.
Ja, und das gilt für Verbraucher und Erzeuger. Das heißt, auch für Erzeugungsanlagen super spannend. Also ich kann mein Wasserkraftwerk auf 5 Energiegemeinschaften aufteilen. Mhm. Zum Beispiel. Und kann so quasi auch richtige Scheiben schneiden. Ja. Und das, glaube ich, brauchen wir. Wir brauchen diese Flexibilität am Markt. Und in Zukunft wird es so sein, dass ich diese Verteilung auf diese 5, wenn ich 5 Scheiben habe oder wenn ich 5 Abnehmer habe, in Zukunft auch nicht nur, derzeit ist es so, man kann das täglich ändern. Ja, in Zukunft werde ich es auch untertags ändern können. Das heißt, ich kann auf bestimmte Erzeugungssituationen reagieren. Die Energie quasi ist eine kommerzielle Steuerung, die aber dann oft eine physikalische Wirkung auch hat am Ende des Tages, weil ich ja Verbrauchsverhalten damit steuere, kann ich sozusagen ändern und damit an die Flexibilität anpassen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft. Ja. Wird auch sehr stark, glaube ich, KI-getrieben funktionieren, weil viele dieser Steuerungen letztendlich nichts anderes sind als eine Situation, wo ein AI, ein KI-Agent eingreift und das Optimum herbeiführt.
Mhm. Sie haben jetzt da mehrmals schon das Thema Speicher erwähnt. Da muss ich, glaube ich, nochmal nachfragen, weil ich glaube, es ist auch eine der großen Entwicklungen, die gerade jetzt besonders spannend ist und worüber wir ganz anders reden als noch vor 3 Jahren, weil sich vor allem die preisliche Situation sehr verbessert hat. Speicher können natürlich auch Teil einer Energiegemeinschaft sein, nehme ich an, oder?
Ja, ganz ein wichtiger, sinnvoller Teil. Also insbesondere dann, wenn man ein sehr PV-lastiges Portfolio hat oder auch windlastig theoretisch, ist ein Speicher absolut wesentliche Bereicherung. Und dann ist halt die Frage, wie bewirtschafte ich den Speicher? Mhm. Also wie fahre ich hin? Ja? Also da können wir beispielsweise über unsere Prognosemöglichkeiten den Speicher so fahren, dass möglichst viel Energie zum Verbraucher kommt, ja? Das heißt, wir speichern dann ein, und wir sehen ja das und steuern das, wenn zu viel Erzeugung da ist, und speichern dann aus, wenn mehr Verbrauch da ist. Und das können wir day ahead, also einen Tag vorher so quasi einrichten, oder auch unterm Tag, also intraday machen. Und damit optimieren wir die gesamte Versorgung. Ein anderes Modell ist halt, was viele andere machen, auch das ist möglich, die Frage ist, was man will, ist sozusagen den Speicher gegen den Großhandelsmarkt zu fahren. Und dann einzuspeichern vom großen Handelsmarkt kommend, wenn der Strompreis billig ist, um dann auszuspeichern. Das kann dann wieder in Richtung Gemeinschaft gehen, wenn der Strompreis halt hoch ist und man so Erfolge erzielt. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ganz ein spannendes Investmentobjekt übrigens auch. Also, und ich kann es nur jedem empfehlen, der selbst Erzeugung hat, ja, und Überschuss hat, über Speicher nachzudenken, weil auch die Preise jetzt schon sehr, sehr tief sind. Also wir haben doch einen Preisverfall von auf 10%, also von 90% gesehen in den letzten Jahren. Und es macht einfach Sinn, ja, zu speichern.
Ist ja auch die Photovoltaikförderung da umgestellt worden, halte ich für ganz gescheit, weil die PV-Anlage, Sie haben selbst vorhin schon gesagt, rentiert sich ohnehin. Also jedenfalls, wenn man es im Vergleich zu gekauftem Strom rechnet.
Jedenfalls, ja.
Dann braucht, wenn sich was jedenfalls rentiert, braucht man es aus meiner Sicht ja nicht unbedingt fördern. Aber da einen Speicher dazu zu stellen, das wird jetzt gefördert und das, glaube ich, ist gescheit, wenn jeder macht. Aber Sie meinen, man kann den auch als Unternehmenszweck betreiben, also nicht nur zu einer Erzeugungsanlage dazu, sondern kann ich auch sagen, ich kaufe mir jetzt einen Speicher und mit dem gehe ich in die Energiegemeinschaft. Macht das Sinn?
Absolut macht das Sinn, weil ich die Energiegemeinschaft ja dann, ausgeglichener und umfassender versorgen kann und diese Restüberschüsse, die dann bleiben, vermeide oder zumindest teilweise vermeiden kann. Und in der, also so Quartierspeicherlösungen haben wir auch angedacht. Man sagt, da gibt es halt quasi ein Wohn- oder ein Office-Quartier, ja, und da stellt man einen großen Speicher rein, ja, weil natürlich der große Speicher von den Anschaffungskosten her gerechnet quasi spezifisch auf die einzelne Einheit billiger ist als die kleinen Speicheranlagen. Aber ja, das ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit und auch hier natürlich jetzt der Möglichkeiten von Ort. Man muss ja ein paar technische Restriktionen, bauliche Restriktionen auch bedenken. Ja. Aber wenn das funktioniert, ist sicher eine wunderbare Sache und eigentlich ein schönes Investment.
So, wenn jemand noch mehr wissen will über Batterien, dann empfehle ich durch unseren Podcast-Feed zu scrollen. Wir haben schon mehrere Folgen zum Thema Batterien gemacht, sowohl technisch verschiedene Speichermedien und Speichermethoden, die es inzwischen gibt. Wir haben ja auch schon über ökonomische Modelle dafür gesprochen, über rechtliche Rahmenbedingungen, also dazu sehr gerne viel mehr noch in unseren anderen Podcasts. Jetzt vielleicht noch die Frage, Sie haben jetzt gesagt, der neue Stromgesetz, viele Teile, die dann im Oktober tatsächlich in Kraft treten für Energiegemeinschaften, mit einigen Verbesserungen, die Sie schon erwähnt haben. Würden Sie sagen, gibt es auch noch Herausforderungen? Gibt es noch Dinge, die man noch besser machen könnte?
Ja, also natürlich gibt es viele Herausforderungen, weil muss jetzt sich das vor Augen führen, dass das neue Stromgesetz eigentlich ein Gesetz abgelöst hat, das vor mehr als 20 Jahren geschaffen worden ist. Damals ganz anderes Stromsystem, wir haben schon gesagt, sternförmig, analog. Ja. Also das war ja im Prinzip ein Betriebssystem oder Betriebsmodell, was einfach komplett überholt war. Ja. Jetzt haben wir ein neues, was gut ist, aber es ist noch viel zu tun, glaube ich. Vielfach, muss man ehrlich sagen, ist es so, dass der Ausbau von Erneuerbaren, und das ist ja das große Ding oder die große Veränderung, vielfach noch an Problemen scheitert, die einerseits lange Genehmigungsverfahren sind. Ja, also da spreche ich jetzt nicht nur quasi über Baugenehmigungen, sondern auch Betriebsanlagengenehmigungen etc., wenn das Speicher zum Beispiel, das ist so ein Thema. Aber auch natürlich Umweltverträglichkeitsprüfungen, wenn es wirklich in ganz große Anlagen geht. Aber auch das Thema Netz ist ein riesen quasi, ja, Engpass, also Flaschenhals, wenn man so möchte, Bottleneck, weil natürlich das Netz einerseits ja auch komplett überlastet ist in vielen Bereichen, gerade in städtischen Lagen, Wien-Umfeld etc., aber auch anderen Bereichen kaum mehr was anzuschließen geht. Das heißt, da muss man wirklich da natürlich weiter ausbauen, investieren. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, die richtigen Investitionen zu machen, daran zu denken, quasi, wo möchte ich die Energieflüsse hinlenken und nicht quasi Fehler der Vergangenheit zu machen, dass man das, was 30 Jahre lang gut war, weiterzieht, sondern muss wirklich das jetzt der Zukunft denken.
Das ist ja auch ein neuer Gedanke und, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen ein schwieriger Gedanke, weil es entscheidet dann jemand darüber, ob man wo jetzt eine Erzeugungsanlage hinbauen darf oder nicht.
Ja. Wird durch den Netzausbau mitbestimmt.
Und der Erzeuger aber eigentlich sagt, hallo, ich will wie jeder andere mein Recht drauf haben, mein Recht auf Netzzugang hier haben. Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz schwierig auszutarieren. Ja,
ja, aber dazu braucht es eben diese, und das ist auch gut, dass es jetzt diese Netzausbaupläne, diese 10-jährigen Pläne gibt, weil die haben ja eine Vision, die sie verfolgen. Die brauchen eine ganz klare, starke Vision für die Zukunft, um einfach da in die richtige Richtung zu kommen. Und was aber noch sehr wichtig ist, ist auch das Thema Digitalisierung. Ich möchte es einmal noch unterstreichen, weil die Netzbetreiber sind ja nicht nur für die Versorgungssicherheit verantwortlich, den Netzausbau, sind auch für das komplette Datenmanagement verantwortlich. Ja? Also das heißt, alle Daten, die durch intelligente Zähler, Smart Meter gemessen werden, werden über die Datenportale der Netzbetreiber verarbeitet, verteilt und kommuniziert. Ja? Damit haben sie letztendlich neben der Versorgungssicherheit mit Strom auch eine Versorgungssicherheit mit Daten zu verantworten. Und das ist ja fast noch die viel größere Hürde, weil der Netzbetreiber ist ein sehr technisches Unternehmen, aber er ist bei Gott kein IT-Unternehmen, so ehrlich muss man sein. Und jetzt müssen die diese Hürde schaffen. Und
also da sind ja Elektriker als Coder.
Genau, und die müssen digital werden. Die müssen in ihrer DNA, in ihrem Denken digital werden. Ja? Weil es ist zwar gut, wenn man zusätzliche Kapazität errichtet, aber mit einer smarten Steuerung kann ich viel flexibler agieren und kann sozusagen einfach das, was jetzt vielleicht noch nicht genutzt wird, weil eben quasi nicht smart gesteuert, ineffizient gesteuert heben. Und ich glaube, da sind im Netz locker Kapazitätsreserven von 20-30% zu heben durch intelligente Steuerung. Man spricht eben von 25-30%. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, dass die Netzbetreiber diese Hürde schaffen. Und ob man das so schaffen kann, wie derzeit unsere Netzbetreiber organisiert sein, das wage ich in Frage zu stellen. Weil wenn ich jetzt über 100 Netzbetreiber habe in Österreich, sehr viele kleinere, die jetzt vor diesen Herausforderungen stehen, dann bin ich mir nicht sicher, ob uns das gelingen wird. Also da macht es sicher Sinn, auch hier, und das ist auch ein Thema, über quasi Strukturen nachzudenken, über quasi auch Bündeln von Kräften, indem man halt gemeinsame quasi Lösungen schafft. Ja, es muss ja nicht jeder seine eigene Lösung haben. Jetzt braucht nicht jeder sein eigenes Netzbetreiberportal, sondern man kann ja ein gemeinsames zum Beispiel machen. Ich glaube, da braucht es einfach viel mehr gemeinsame Ziele und Anstrengungen. Und ich hoffe auch, dass jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen von Netzbetreiber da in Richtung denken, weil es ist ganz entscheidend für die Zukunft. Es wird natürlich entschieden auf der Elektrizitätsebene, aber es ist genauso entschieden auf der digitalen Ebene, ob uns die Energiewende gelingt und wir am Ende des Tages endlich günstigere Stromkosten haben.
Auch dazu gibt es schon Podcast-Folgen, auch danach kann man suchen. Vor allem über den Netzausbaubedarf haben wir schon sehr viel gemacht. Und zu den Netzbetreibern findet man, wenn es jemand von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert, durchaus auch Informationen ganz in ihrem Sinn auf unserer Homepage, weil wir auch schon untersucht haben, welche Effizienzpotenziale gibt es durch Zusammenlegungen von Netzbetreibern. Und wir haben uns auch schon angeschaut, wie ist die Situation da in Europa, die ja ganz unterschiedlich ist. Es gibt Länder, die ähnlich organisiert sind wie Österreich. Es gibt aber auch Länder, die haben einen Strombetreiber, Stromnetzbetreiber für alles. Also ganz unterschiedliche Formen. Wenn sich da jemand mehr interessiert, gibt es Informationen bei uns auf der Homepage. Ich wollte so Richtung Ende ganz gern noch fragen, ob Sie, um es ganz greifbar zu machen, ein sehr konkretes Beispiel, wenn Sie über Kunden reden dürfen, ein ganz konkretes Beispiel mal erzählen können, was Sie als Nobile begleiten oder betreiben.
Ich kann gerne ein Beispiel herausgreifen, das, glaube ich, so viel quasi zeigt, was mit einer Energiegemeinschaft möglich ist. Genau. Wir haben gemeinsam mit einem Windkraftbetreiber in der Gemeinde Trumau eine Energiegemeinschaft gemeinsam mit der Gemeinde, mit dem Bürgermeister Kohlroß geschaffen, in der derzeit, ich glaube, ein bisschen mehr als 1000 Mitglieder teilnehmen, wo wir auch ein Windrad drinnen haben, das war uns ganz wichtig. Das findet man nämlich nicht so oft an, trifft man das an, weil Windräder oft schwierig einzubinden sind, speziell in lokale Strukturen. Und das Thema dieses Beispiels war es auch, mehr Akzeptanz für die Windkraft vor Ort zu fördern. Ja. Die Gemeinde Trumau ist eine Gemeinde, die schon länger Windräder hat. Ja, das heißt, es ist an und für sich bekannt. Aber bis jetzt gab es immer das Problem, da stehen Windräder, ich sehe sie, aber ich habe nichts davon, ich kriege keinen Strom davon. Und das Ziel war, um eben diese Akzeptanz zu steigern, den Bürgerinnen und Bürgern, allen Haushalten im Trumau die Möglichkeit zu geben, von einem Windrad Strom zu bekommen. Und deswegen haben wir eine Energiegemeinschaft rundherum gebaut, die genau das ermöglicht, die garantiert für 20 Jahre ist dann ausgemacht worden, also quasi auf Nutzungsdauer des Windrades, Strom zu einem sehr günstigen Preis zu bekommen, sind 8 Cent netto. Garantiert in einer bestimmten Größenordnung. Ja. Und das hat dazu geführt, einerseits natürlich, dass, und wir reden dann hier, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, von einer Abdeckung von einem Durchschnittshaushalt von 75%. Das heißt, er bekommt 75% des Stroms aus der Energiegemeinschaft und bezieht nur noch 25% aus quasi Lieferantenquellen. Das geht deshalb, weil natürlich durch das Wind und die Photovoltaikanlagen einfach im Portfolio eine Kombination entsteht, die sehr gut ist und ebenso statistisch so eine Abdeckung von 80-90% ermöglicht. Wir haben jetzt gesagt, 75% möchte man garantieren.
Ja, aber 75% übers Jahr gerechnet, ist ja wirklich spitze.
Ja. Und ich glaube, das ist schon ein wunderbares Beispiel. Es zeigt, wie schön sowas funktioniert. Und dann kann man sagen, 18 netto, 10 Cent sind es nicht ganz brutto. Dann glaube ich, hat man wirklich einen spannenden Tarif, spart sich noch Netzkosten nebenbei, Abgaben nebenbei. Und eigentlich kein Wunder, dass, ich glaube, mehr als die Hälfte der Trumauer Haushalte da Mitglied sind.
Und eine Chance für das schwierige Thema Windkraft, mehr Akzeptanz zu schaffen. Was hoffentlich ein Beispiel auch ist dann für westlichere Bundesländer, weil im Osten habe ich den Eindruck, hat man sich an die Windräder gewöhnt. Also östliches Niederösterreich und Burgenland hat ja super Windkraftdichte inzwischen.
Ja.
Aber das könnte dann Vorbild sein auch für andere Gemeinden, die sagen, ja, wir würden eh, aber wir haben noch Angst vor unseren Bürgern. So kann man die Bürger vielleicht eher zu Beteiligten machen.
Ich glaube, der Weg geht nur so. Also geht nur quasi über Beteiligung, Engagement. Ich glaube, wenn man den Leuten die Vorteilhaftigkeit ermöglicht, daran teilzunehmen oder vor Augen führt und sie wirklich dabei sind, ist das ganz andere sozusagen Akzeptanz und Begeisterung dafür. Und ich sage mal, also, wenn man nach Westen schaut, sieht man sehr viele Bergstationen von Skiliften. Die stören offensichtlich keinen, aber Windräder sollen stören. Also das kann man ein bisschen so als Paradox auch leicht schmunzelnd erwähnen. Also ich glaube, man wird sich auch an Windräder gewöhnen.
Ich deshalb, weil ich es auch immer wieder schon gesagt habe, eben mit Seilbahnschneisen, sage ich es immer. Also eine Schneise durch den Wald am Berg stört nicht, aber ein paar Windräder sollten so viel stören.
Ja, was das Auge kennt, das stört nicht, sage ich mal. Und ich glaube, man gewöhnt sich an alles. Und auch wenn man jetzt daran denkt, die Pumpspeicherkraftwerke mit den Riesenstaumauern sind ja wahrscheinlich am Anfang auch nicht unbedingt jedermanns Sache gewesen. Heutzutage gehören sie dazu und sind eigentlich ein Naturerlebnis. Ich glaube, man muss da einen anderen Zugang finden, vor allem andere Modelle finden, die Bürger, Bürgerinnen einzubinden und ihnen sozusagen Beteiligung zu ermöglichen, dann wird die Akzeptanz massiv steigen. Ja?
Und dann ist das jetzt die perfekte Überleitung für meine übliche Abschlussfrage, nämlich einen Blick in die Zukunft, so vielleicht die nächsten 20, 30 Jahre. Wie wird aus Ihrer Sicht in 20, 30 Jahren unser Stromsystem ausschauen?
Unser Stromsystem wird viel dezentraler sein, glaube ich noch. Ja. Ich glaube, es wird jetzt aus diesen Energiegemeinschaften heraus werden Player entstehen, die einfach sehr bürgernah agieren und direkt sozusagen Bezug von Strom ermöglichen. Es wird dann eben so eine Möglichkeit bestehen, ich suche mir das sozusagen in meinem Konfigurator zusammen. Dahinter steckt dann ein KI-Manager, der sozusagen steuert. Und letztendlich wird jetzt irgendjemand wahrscheinlich den Reststrombedarf absichern. Ja. Es werden unterschiedliche Medien dabei sein. Ich werd dann auch meinen Elektroauto als Speicher benutzen, ja, wo ich sozusagen einfach dann einspeichere, wenn ich zu Hause bin. Und letztendlich werde ich das alles mit wenigen Griffen auf der App steuern. Im Hintergrund wird es gemanagt für mich. Energiekosten werden tendenziell sinken, glaube ich. Ja, jetzt relativ gesehen, weil einfach die Erneuerbaren viel stärker noch da sind und wir uns, und das ist, glaube ich, ein großes Muss, unabhängig machen von externen fossilen Quellen zu einem weiten Ausmaß, die immer wieder unser System bedrohen und Teuerung reinbringen. Und letztendlich, glaube ich, letztendlich wird es ganz normal für uns sein, dass Energie quasi ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigt, mit dem man quasi eine App hat auf dem Handy oder so, wenn es sowas noch gibt in 20 Jahren, wo man ein paar Einstellungen trifft und wo man einfach schaut, wie man versorgt ist. Ja. Und diese Daten, die man dort sammelt, die sind ja hochspannend, weil sie letztendlich viel Informationen auch über das Verhalten liefern, also Verhalten von an selbst, ja, es ist so wie ein bisschen so der Blutdruck oder so, wenn man so möchte, der Puls, ja, ist halt der Stromverbrauch ähnlich charakteristisch und es kann auch vielfach verwendet werden, um dann Dinge zu steuern. Ja. Also Zukunft ist spannend. Ich glaube auch sehr viel, jetzt wenn man an Wirtschaft denkt, liegt Fantasie an Geschäftsmodellen drin. Ja. Und mit den Daten, glaube ich, kann man dann auch sehr viel machen, einfach um einerseits gute Lösungen zu machen für uns alle, aber andererseits auch wertvolle Geschäftsmodelle daraus zu bauen.
Also über den physikalischen Ausbau der Erneuerbaren hinaus, die Daten als ganz zentrale Zukunftsfrage, wie sich das Stromsystem entwickeln kann und noch besser werden kann.
Man kann es auch andersrum erzählen. Wir werden ja durch die KI viel mehr Rechenzentren haben, brauchen wir ja.
Ja, klar.
Und vielleicht werden sich, das können wir schon vorstellen, sich um die Rechenzentren herum solche Versorgungsmodelle entwickeln werden. Weil die Rechenzentren sind ja Großverbraucher. Und die können sozusagen mit dem Verbrauch, den sie haben, dem Portfolio, sehr einfach das Umfeld mitversorgen und so auch wiederum Akzeptanz schaffen. Ja. Und vielleicht ist in Zukunft so eine Energiegemeinschaft bestehend aus einem Rechenzentrum, einem Windrad, PV-Anlagen und vielen, vielen Verbrauchern. Und es wird sozusagen so zu einer gemeinsamen Energie- und Datengemeinschaft.
Es gibt im Übrigen dann auch noch Abwärme bei den Rechenzentren.
Macht viel Sinn,
Und auch da schon die Idee, kann man nicht diese Abwärme nutzen.
Unbedingt.
Aber das würde für diese Ausgabe von ökologisch zu weit führen. Vielleicht nur ganz zum Schluss, falls Sie noch irgendwelche Tipps haben für jetzt besonders interessierte Hörerinnen und Hörer, können Sie irgendwas empfehlen, wo's weitere Informationen noch gibt?
Zum Thema Energiegemeinschaften kann ich natürlich die Informationsseite der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften empfehlen. Da gibt es sehr viel Material, auch viele fertige Vertragsvorlagen. Also wenn jemand selber eine Energiegemeinschaft machen möchte, die quasi so eine Art Nachbarschaftsmodell ist, glaube ich, kommt man dort sehr gut zurecht. Das kann ich wärmstens empfehlen.
Das ist energiegemeinschaften.gv.at.
Danke dafür.
Den Link geben wir gerne auch in die Folgenbeschreibung.
Ich biete auch sehr gerne an alle Interessierte bei uns auf der Webseite bei www.nobile.energy vorbeizuschauen. Wir haben auch sehr viele Informationen, beraten gerne. Und glaube ich, dann noch einfach die Tipps, würde ich sagen, jede Kilowattstunde, die man einspart, ist eine gewonnene Kilowattstunde. Das ist die beste. Die zweitbeste ist die man selbst erzeugt. Die drittbeste ist die man speichert im Ort. Die viertbeste ist die man schert. Also vielleicht kann man nach dieser Reihenfolge vorgehen. Ich glaube, dann ist viel drin und dann wird Energie wieder leistbarer und macht auch mehr Spaß am Ende des Tages.
Und so kann jede und jeder was beitragen, nicht zu seiner persönlichen Stromrechnung, sondern auch dem Gesamtsystem Gutes tun. Und mit diesem positiven Ausblick endet diese Ausgabe von Öko Logisch, dem Podcast von Ökolution. Wir freuen uns wie immer über all eure Rückmeldungen, eure Kommentare, über Sterne in eurer Podcast-App, aber natürlich auch über Empfehlungen, auch über Fragen, Anregungen und Themen, die wir in kommenden Ausgaben besprechen sollen. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen oder direkt bei unseren Postings kommentieren. Lieber Peter Görnitzer, Ihnen vielen Dank für das spannende Gespräch, für die Einblicke und Einschätzungen. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Sehr gerne. Es war für mich auch sehr, sehr unterhaltsam und spannend und ja, freue mich, wenn es sozusagen dann weitere Podcasts zum Thema Energie gibt. Glaube ich, Energie ist ein super spannendes Thema für die Zukunft. Ja, und ich freue mich, wenn wir heute ein bisschen weiterhelfen konnten.
Super, vielen Dank. Und über Podcasts hinaus gibt es auch ständig aktuelle Infos von und über Ökolution natürlich auf unserer Homepage. Und auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns vor allem auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Auch dort freuen wir uns immer über Rückmeldungen und Diskussionen. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wachstum, Standort, Klima, zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.